Ja, dann wollen wir uns noch mal Jesu Lehren hinwenden, ja, und tun das sofort, indem ich den Text gleich zu Anfang lese. Oft sage ich ja so ein paar einleitende Worte, aber heute fangen wir mal gleich an und gehen mitten in den Text hinein. Matthäus 9, Abvers 35, ich lese dann noch ins 10. Kapitel weiter. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer. Jakobus, der Sohn von Alphaeus. Und Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf: Nehmt keinen Weg zu den Heiden, der zu den Heiden führt, und geht in keine Stadt, die den Samaritern gehört. Geht stattdessen zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen. Und verkündet ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Ich meine, das ist so ein Missionsklassiker. Hier ist eine große Ernte, sagt Jesus, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das sind Bilder dafür, dass Menschen reif dafür sind, die gute Nachricht vom Himmelreich aufzunehmen, zu hören und auf ihr Leben auch anzuwenden. Und es macht klar, dass es Menschen braucht, die sich für die Sache Gottes in dieser Welt einsetzen und den christlichen Glauben in der Welt auch bekannt machen. Dieser Text steht ja im Matthäusevangelium und er ist so ein Missionsklassiker, aber er wird von einem zweiten Missionsklassiker ergänzt. Den finden wir dann ganz am Ende des Matthäusevangeliums im 28. Kapitel. Da erscheint der auferstandene Herr nach seinem Tod und seiner Auferstehung eben wieder seinen Jüngern und er sendet sie dann zu allen Völkern. In unserem Text heute geht es aber ganz bewusst nur um eine Sendung in das Volk Israel. Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus wird die christliche Mission dann in die ganze Welt geweitet. Vorher ging es mehr um eine Sendung in das Volk Israel hinein. Da sollte wieder neues Leben hineinkommen in dieses Volk Gottes. Wir leben in einer Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung schon lange, lange. Und dass wir überhaupt Christinnen und Christen sind, das haben wir der Entschränkung dieses Missionsbefehls und Missionsauftrags in alle Welt zu verdanken. Wir sind ja nicht vom Volk Israel. Und trotzdem haben wir Christus als unseren Herrn. Und sein Vater im Himmel ist auch unser Vater im Himmel. Heute lassen wir aber mal diesen ersten Missionsklassiker, der vor Jesu Tod und Auferstehung gelehrt worden ist, auf uns wirken. Er ist nicht nur ein Missionsklassiker, er ist auch ein Öffner für das Himmelreich. Und deswegen ist es so ein wertvoller und wichtiger und schöner Text. Jesus sprach von diesem besonderen Reich und die Jünger sollten den Menschen sagen, dass ihnen eben dieses Himmelreich nahe kommen kann. Als Jesus also nun umherzog, sah er die Menschen und sie taten ihm leid. Er empfindet sie als erschöpft und empfindet sie als hilflose Menschen. Und er gebraucht ein Bild dafür. Er sieht sie wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und in diesem kurzen Sätzchen stecken wesentliche Hinweise, die man ganz leicht übersehen kann. Jesus geht nämlich nicht einfach nur durch die Lande. Und er geht auch nicht einfach nur mit einem Auftrag durch die Lande, dass er den Menschen etwas zu sagen hat, also eine Überzeugung hat, die er jetzt an den Mann und an die Frau bringen will, eine Botschaft, die an den Adressaten gesendet werden soll. Er geht nicht nur durch die Landschaft und er hat nicht nur einen Auftrag, sondern er sieht noch etwas. Und er sieht nicht nur etwas, er sieht Menschen. Und wie er sie so sah, diese Menschen, macht das etwas mit ihm. Die Menschen ließen ihn nicht kalt. Ihre Lage berührte ihn zutiefst im Innern. Die vielen Menschen, die er sah, taten ihm leid. Das heißt, er war emotional von ihrer Lage berührt. Und was er sah, bewegte ihn. Und was ihn bewegte, kann er auch benennen. Es ist die Erschöpfung und die Hilflosigkeit. Und die waren in seinen Augen so, dass er die Menschen sah, dass sie am Boden lagen sozusagen. Sie waren am Boden. Das war damals und dort, als Jesus durch die Lande ging. Aber was könnte das jetzt für uns heute bedeuten, ist ja die Frage. Wir wollen uns ja nicht nur historisch über Jesus unterhalten hier heute Morgen oder darüber nachdenken, sondern uns fragen, was bedeutet das denn für uns? Wer in himmlischer Perspektive lebt, der verkriecht sich nicht in eine Scheinwelt. In eine Welt, in der alles schön und wunderbar ist. In so eine Exklave irgendwo. Sondern wer in himmlischer Perspektive lebt, der lenkt seinen Blick nicht von dieser Welt weg, sondern lenkt den Blick in diese Welt hinein. Wer missionarisch unterwegs sein will, braucht eine Sensibilität für die Menschen und das, was sie umtreibt. Manchmal erschöpft es die Menschen. Manchmal ist es vielleicht wirklich so, dass Menschen am Boden liegen, zu Boden geworfen sind. Es braucht für einen missionarischen Lebensstil eine Ausgangsbetroffenheit. Mission ist ja nicht die Verbreitung des Christentums und eine mengenmäßige Vergrößerung von christlichen Gemeinden oder so. Könnte man ja denken, ja, dass also das Christentum verbreitet werden müsste, dass Gemeinden groß gemacht werden müssen. Wenn das so wäre, dann wäre das nicht viel mehr als das, was Unternehmen auch machen, wenn sie ihre Marktanteile vergrößern wollen oder sichern wollen, wenn der Gewinn optimiert werden müsste. Vermutlich sind gerade wir Freikirchlerinnen und Freikirchler, ohne das wirklich zu wollen, oftmals in diese Falle getappt mit unserem Missionsverständnis. Denn unsere Läden müssen ja laufen und wo keine Leute mehr sind, da muss man Gemeinden dann ja wohl schließen. Die erste Grundbedingung für eine gesunde Mission ist aber die Sensibilität für die Menschen. Wie läufst du eigentlich durchs Leben? Siehst du über Menschen hinweg? Oder siehst du von oben auf sie herab? Oder siehst du auf sie an ihnen herauf? Götterst du sie sozusagen? Nimmst du sie eigentlich noch wahr? Nimmst du Menschen noch wahr als die, die sie sind? Oder hast du irgendetwas anderes im Kopf? Vielleicht auch nur dich selber oder deine Herkunftsgemeinde oder was auch immer. Die Frage ist, ob du hinsiehst. Und wenn nicht, dann sieh doch mal hin. Lasst uns also noch einmal genauer auf diese Ausgangsbetroffenheit sehen. Stell dir doch mal die Frage, was dich eigentlich emotional berührt, wenn du Menschen einmal siehst, wenn du sie denn siehst. Das muss nicht für jede und jeden das Gleiche sein. Da können die Antworten ganz unterschiedlich ausfallen. Menschen können ja sozial leiden, sie können aber auch emotional leiden. Menschen können geistlich leiden, sie können körperlich leiden, sie können kulturell leiden. Welches Leid tut dir denn leid? Wo merkst du etwas in deiner Magengegend oder in deinem Herzen? Was geht dir nahe? Wo du da was entdeckst, wo dir da etwas auffällt, wo du da etwas spürst, da könntest du etwas vom Evangelium fruchtbar werden lassen, von der guten Nachricht des Himmelreichs. Mission ist keine aufgezwungene Aktivität für den lieben Gott. Also etwas, das man irgendwie tun muss, weil es gefordert ist. Eine Pflicht, eine christliche, der man nachkommen muss. Ob man will oder nicht. In unserem Text beginnt Mission im eigenen Bauch, im Herzen. In unserem Text steht, dass Jesus Mitleid mit den Menschen bekam. Man könnte auch übersetzen, dass er innerlich bewegt wurde. Wer in der Elberfelder Bibel nachliest, die ja sehr wörtlich übersetzt, der findet diese Formulierung dort, dass er innerlich bewegt wurde. Das Wort, das da zugrunde liegt, in diesem Wort steckt das Wort für Eingeweide. Was geht dir eigentlich in deine Eingeweide? Was geht dir an die Nieren? Was geht dir ans Herz? Was sagt dein Bauchgefühl? Da liegen die Ursachen für Mission. Manchen liegt das Wohl der Obdachlosen auf dem Herzen. Und wenn das so ist, dann sollten sie da etwas machen. Und heute haben wir euch vom Straßenanker hier unter uns im Gottesdienst. Und ihr habt es aufs Herz gelegt bekommen, euch da zu engagieren. Das ist toll. Gott segne euch dabei. Andere bewegt mehr die spirituelle Dürre in manchen Menschen. Und dann soll dann etwas hineinkommen vom lebendigen Wasser Gottes. Oder die Trauer und die Traurigkeit, die auf Menschen liegt, kann jemandem zu Herzen gehen. Wie gut, wenn sie dann da sind und Trost spenden können, etwas Licht hineinbringen können in das Dunkel von Menschen. Und das sind nur drei Beispiele, die du für dich noch erweitern könntest. Die Frage ist eben aber immer die gleiche. Was berührt dich und wie willst du darauf reagieren? Jesus blieb mit seinem Bauchgefühl nicht allein. Er bezog seine Jünger in seine Gedanken mit ein. Aber er schickt sie nicht gleich auf die Reise hin zu den Menschen. Sie sollen nicht gleich zu den Obdachlosen aufbrechen. Sie sollen auch nicht gleich Menschen in die tiefen geistlichen Lebens führen. Sie sollen nicht gleich die Trauernden aufsuchen. Bevor Jesus seine Jünger zu den Menschen sendet, sollen sie beten. Es geht nicht sofort in die Tat, sondern ins Gebet. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Keine und keiner soll sich zur Mission aufrappeln müssen oder sich selbst aktivieren. Der eigenen Sendung geht voraus, dass du gesendet wirst. Oder andere. Vielleicht bist du es nämlich gar nicht selber, der gesendet werden soll. Vielleicht ist es eher deine Aufgabe, dafür zu beten, dass der richtige Mensch am richtigen Platz das Richtige tut und will. Vielleicht schält sich im Gebet für dich aber auch heraus, dass du konkret etwas tun könntest. Und wenn, was es sein könnte. Vielleicht betest du zusammen mit anderen oder kommst mit anderen Menschen über dein Gebet ins Gespräch, über das, was du als Eindruck gewonnen hast. Und dann können sich weitere Schritte klären. Ist ja schon die Frage, wer denn eigentlich die nötige Kraft und die nötigen Mittel und die Begabung hat, Menschen in ihrer jeweiligen Erschöpfung, in ihrer Hilfsbedürftigkeit zu begegnen. Man kann sich da unter Umständen ganz viel vorstellen, aber wie sieht es mit der konkreten, praktischen Umsetzung aus? Das ist ja eine Frage. Kann ja sein, dass du den Eindruck hast, an der einen oder anderen Stelle etwas tun zu können und tun zu sollen, aber kannst du es wirklich? Ich meine, es kann nämlich auch Gegenargumente geben. In der Bibel merken wir das immer wieder, dass Menschen einen Eindruck gewonnen haben, dass sie etwas tun sollten, aber sie haben Gegenargumente. Ich erinnere euch an Mose zum Beispiel. Der hat gesagt, er wäre nicht so wortgewandt und deswegen wäre er für eine Führungsposition nicht wirklich gut geeignet. Aber die sollte er gerade übernehmen. Oder Jeremia meinte, er wäre zu jung für den Auftrag, den er verspürte. Amos, der zu einem prophetischen Dienst gerufen wurde, fühlte sich nicht qualifiziert genug dafür. Er ist nämlich gar kein Prophet gewesen und auch gar kein Prophetenschüler. Aber die Kraft dazu, in himmlischer Perspektive Aufgaben zu übernehmen, Dinge anzupacken, liegt nicht nur in dem, was du dir vorstellen kannst. Und es liegt auch nicht nur an den Möglichkeiten, die dir entsprechen. Zu deinem Können und zu deiner Begabung kann unser Herr Jesus Christus auch eine zusätzliche Portion Kraft und Möglichkeit geben. Er kann dich bevollmächtigen, in seinem Namen unterwegs zu sein. Und deswegen beten wir auch für Menschen in der Gemeinde, die eine Aufgabe übernommen haben. Wir haben immer so einen Segnungsgottesdienst für Mitarbeitende, wenn sie hier so einmal im Jahr nach vorne kommen und dann beten wir für sie. Weil wir glauben, sie brauchen Kraft von Gott für ihren Dienst. Deswegen wird eine Gemeindeleitung eingesegnet. Deswegen werden Pastorinnen und Pastoren ordiniert. Die Kraft zur Mission kommt vom Herrn der Mission. Und das ist Gott selbst oder eben unser Herr Jesus. Natürlich bedient er sich unserer Gaben. Und das ist ja das Schöne. Jeder und jeder von uns kann etwas besonders gut und kann dann auch entsprechend diese Dinge einsetzen, die er gut kann. Aber wir können es vielleicht so sagen, Gott aktiviert das in uns. Und er macht uns dann fähig, das zu tun, was uns ohnehin schon auf dem Herzen liegt. Schließlich bist du gemeint. Du ganz persönlich. Mit deiner Herkunft, mit deinem Charakter, mit deinen Begabungen, mit dem, was zu dir gehört, aber auch mit deinen Schwächen, mit dem, was dir nicht so liegt. Nicht weniger und nicht mehr ist gemeint als du. Ganz persönlich. Keine andere und keine andere ist gemeint als eben du oder eben auch ich. Damals waren es Simon und Andreas und Jakobus und Johannes. Es war Philippus und Bartholomäus, Thomas, Matthäus und noch ein Jakobus, Thaddäus und ein zweiter Simon und Judas. Und bewusst habe ich euch diese Namen jetzt noch einmal genannt, weil es nicht die 12 Jünger sind, die 12 Apostel, so eine Gruppe, die man nicht groß benennen kann, sondern es geht um persönliche Menschen. Es geht um diese 12 namentlich bekannte Menschen. Und sie hatten ihre eigene Persönlichkeit, ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Fähigkeiten. Und heute könnte da dein Name stehen oder meiner. Denn die gute Nachricht vom Himmelreich ist nicht einfach verhallt und verpufft. Immer noch kann den Menschen das Himmelreich nahe kommen, bis es einmal ganz durchbrechen wird und diese Welt zu ihrem Ziel kommt. Das ist die Perspektive, mit der wir leben als Christinnen und Christen. So sind wir heute eigentlich versammelt als Menschen, die Gottesdienst feiern. Was könnte es Schöneres geben, als so unterwegs zu sein, unter dieser himmlischen Perspektive oder in dieser himmlischen Perspektive? Natürlich müssen wir damit nicht mal eben die Welt retten. Du und ich als Menschen und wir als Gemeinde können uns nicht um alles und jeden kümmern. Und auch das Christentum wird nicht das ganze Leid der Welt aufheben. Damals fokussiert Jesus seine Jünger auf das Haus Israel. Und er schärft ihnen das sogar ein, diesen Fokus nicht zu verlieren. Das ist ihr Ding. Das ist ihre Sendung. Und sie sollen sich nicht verzetteln, um es mal so zu sagen. Und das macht uns aufmerksam oder kann uns aufmerksam machen. Bei aller Betroffenheit für alles Mögliche können wir uns nicht um alles Mögliche auch kümmern. Nicht alles Mögliche kann unsere Sache sein. Und schon gar nicht alles auf einmal. Da tut es gut, das Ziel der Sendung genau beschreiben zu können. Zu wem sollen wir eigentlich gehen? Gibt es da eine Zielgruppe? Damals war es das Haus Israel. Wer könnte es für uns heute sein? Für dich, für mich. Und ich habe den Eindruck, wir auch als Gemeinde hier in Vena müssten das nochmal klären, was eigentlich Ziel unserer Sendung ist, was unser Auftrag ist für unsere Stadt, für den Ort, an dem wir hier leben. Die Notwendigkeit dazu, das Evangelium bekannt zu machen, ist ja unbestritten. Aber wie und wo und bei wem? Wie soll das denn passend gemacht werden? Das sind Fragen, die man beantworten muss. Und außerdem, was haben wir eigentlich im Angebot? In unserem Text ist es klar, es ist die Verkündigung des nahenden Himmelreichs. Und wie sich dieses nahende Himmelreich bemerkbar machen kann, wird auch gesagt. Jesus sagt, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz. Treibt Dämonen aus. Das würden wir vermutlich heute nicht mehr so sagen. Wir leben anders als die Leute damals. Damals standen sie unter der Erwartung, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht und bald schon ganz alles anders werden würde, das Himmelreich aufbrechen würde. Das hat sich in den letzten knapp 2000 Jahren nicht so bestätigt, dass das Himmelreich schon aufbrechen würde, dass es schon da sein wird, vollkommen und vollständig. Und trotzdem bleibt die Sache die gleiche. Es geht immer noch um das nahende Himmelreich. Es kommt uns immer noch nahe, dieses Reich. Es geht darum, dass es da noch etwas anderes gibt als das, was wir sehen, als das, womit wir tagtäglich umgehen. Es gibt da etwas hinter dem Vorhang unserer ersten Wahrnehmung. Es gibt den Himmel. Im Himmel gibt es kein Leid. Und keine Hoffnungslosigkeit. Gestern bei der Beerdigung und Trauerfeier für Rolfin Hemmes haben wir das auch wahrgenommen. Der Himmel ist eine Wirklichkeit, die es auch noch gibt. Hinter dem Vorhang unseres Alltags, hinter dem Vorhang unserer alltäglichen Wahrnehmung. Und im Himmel gibt es keine Ausgrenzung mehr. Es gibt da keine Fremdherrschaft. Und das sollen die Jünger damals deutlich machen, als Jesus sie zu den Menschen geschickt hat. Als sich die Zeit in Jesu Erdenleben verdichtete. Sie sollten Kranke von ihrem Leid heilen. Sie bekamen sogar den Auftrag, Tote aufzuerwecken und so der Hoffnungslosigkeit entgegenzuwirken. Aussätzigen, die von der sozialen, normalen Gesellschaft ausgegrenzt waren, sollten sie reinmachen und damit wieder annahmefähig. Dämonen, die Menschen in ihren Bann nahmen und damit unfrei machten, sollen sie austreiben. Es ging nicht darum, Krankheit, Tod, Aussatz und Dämonen von dieser Welt zu verbannen. Das war nicht ihr Auftrag. Aber die Jünger sollten Zeichen setzen, Zeichen des Himmelreichs. Und sie stehen da ganz in der Tradition ihres Herrn. Wir haben es ja gehört, was von ihm am Anfang gesagt worden ist. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leid. So kommt das Himmelreich nahe, in Wort und Tat. Da, wo wir von Jesus reden und in seinem Namen handeln, gegen Leid, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Ausgrenzung und gegen Einengung. Überall, wo das passiert, decken wir den Vorhang ein Stück auf und der Himmel kommt uns nahe. Lassen wir uns senden. Und übrigens, wer an solchen Fragen weiterdenken möchte, ist eingeladen, nach der Sommerpause an den Themenabenden der Guten Stunde teilzunehmen. Da soll es in einer ganzen Themenreihe darum gehen, wie wir von Jesus reden. Denn wenn es um Jesus geht, dann ist das Himmelreich nahe. Amen.